Psalm 139, ein wunderbarer Psalm. Viele von euch werden so ähnliche Worte oder diese Worte auch im Wortlaut sicher kennen, schon mal gehört haben. Wir werden uns heute mit dem ganzen Psalm auseinandersetzen und es sind 24 Verse. Ich werde versuchen, ein paar Dinge zuzuspitzen. Lest den Psalm gerne nochmal zu Hause. Das Video lässt sich auch finden auf YouTube. Führt euch diesen Psalm nochmal vor Augen, gerne auch heute Nachmittag in der nächsten Woche. Ich möchte einsteigen mit den ersten 6 Versen aus diesem Psalm, der von David verfasst wurde. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Ihr könnt auch hier vorne mitlesen. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon. Genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. David weiß sich von Gott bis in die tiefsten seiner Seele erkannt. Und das löst bei ihm nicht nur Gefühle der Geborgenheit aus, wie es ganz viele deutsche Übersetzungen vermuten lassen. Dieses Umschließen hier in Vers 5, das deutet im Hebräischen eher das Wort von Einengen an. David fällt es nicht nur leicht, mit dieser Erkenntnis zu leben, von Gott erforscht zu sein. Er kommt sich fast wie so ein Vogel im Käfig vor, der eingeengt dasitzt, der eigentlich aus dieser Enge fliehen möchte, der sich nach Freiheit sehnt. David scheint Gottes Hand wie auch als ein Stück weit drückend, erschwerend zu erleben. Das bekennt David nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Psalm 32, Vers 4. Da heißt es, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Hab ich Gottes Hand schon mal als drückend und einengend erlebt? Oder anders gefragt, weil David ja hier vor allem in diesen ersten Versen auf die Allwissenheit Gottes eingeht, kommt es uns manchmal auch ein bisschen unangenehm vor, dass Gott alles weiß, bis in die tiefsten unserer Seele. Mit den positiven Dingen, Gefühlen und Gedanken ist es ja kein Problem. Er weiß um deine und meine Absichten, schon im Voraus, heißt es hier. Auch dann, wenn du keine guten Absichten mit deinem Verhalten verfolgst. Auch dann, wenn deine Gedanken böse sind. Von allen Seiten umschließt Gottes Hand uns. Von Augustinus stammt folgendes Zitat: Gottes Nähe ist unbegreiflich, weil er mir näher ist als ich mir selbst, mir innerlicher als mein Innerstes. Und David stößt hier genau auch, wie das Augustinus versteht und ausdrückt, in Psalm 139, genau auf diese Tatsache, dass ihm Gott eigentlich näher ist als er sich selbst. Und das löst ihm nicht nur Gefühle der Geborgenheit aus. David stößt dann in Vers 6 doch auch wieder einen positiveren Ton an. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Man könnte auch sagen, ein erstaunliches Geheimnis im positiven Sinn. Der ewige Gott hat uns so eingefangen und hält uns fest. Und das übersteigt unsere Vorstellungskraft. David geht weiter und er spricht jetzt hier auch über die Allgegenwart Gottes in Vers 7 bis 12. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finster nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Das sind Fragen, die sich hier David stellt, die in ihm auch irgendwie eine fantastische Vorstellung auslösen, zum einen mal in die höchsten Höhen zu kommen, bis zum Himmel aufzusteigen, auch in einem geistlichen Sinn gesehen, das wäre nicht möglich, Gott loszuwerden, weil Gott erst recht im Himmel vorhanden ist. Bietet vielleicht die tiefste Tiefe der Erde, das Totenreich, Zuflucht vor Gott? David schiebt den Gedanken auch gleich von sich. Ja, selbst wenn man mit den Flügeln der Morgenröte, wir würden wahrscheinlich heute sagen, mit Lichtgeschwindigkeit ans Ende dieser Welt rennen würde, dann wären wir dem Zugriff von diesem allgegenwärtigen Gott nicht entkommen. Egal, wo du dich momentan nah, fern, abgewandt, zugewandt von Gott empfindest, Gott hat Zugriff auf dein Leben. Nicht einmal die Finsternis wäre imstande, einen Menschen, der Gott entfliehen will, zu verbergen. Vers 12 heißt es ja hier, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Den Raum der unendlichen Gegenwart Gottes kann niemand verlassen. Lampater, ein süddeutscher Theologe, ja, sagt dazu gerade nichts. Ich muss es vorlesen. Das Zitat von ihm, alle Fluchtwege führen letztlich vor sein Angesicht. Alle Fluchtwege führen letztlich vor sein Angesicht. Gott ist allwissend und er ist allgegenwärtig und David muss sich dem ergeben. Und er spricht es in Vers 7 aus. Wohin könnte ich schon gehen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Schwingt denn David weiterhin diese Ambivalenz zwischen diesem Gefühl, das irgendwie beengend ist, Gott allumfassend um sich zu haben und diesem absoluten Erstaunen über diese Erkenntnis. Und jetzt schließlich in den nächsten Versen, da lichtet sich Davids Blick etwas und er kommt endlich in den Lobpreis ab Vers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Alle Fluchtwege führen letztlich vor sein Angesicht. David wird sich bewusst, dass er von Gott gemacht wurde und dass er ihn schon gesehen hat, bevor er überhaupt geboren war. In Vers 13, da heißt es im ursprünglichen Text, dass Gott seine Nieren gebildet hat. Also in dieser alttestamentlichen jüdischen Vorstellung waren die Nieren der Sitz der Gemütsbewegungen. Manchmal fällt heute noch diese Phrase, das geht mir an die Nieren. Eine andere Übersetzung dieser Bibelstelle lautet, du hast mein Inneres bereitet. David wird sich bewusst in seiner Besinnung, dass selbst das Innerste, seine Gedanken, seine Absicht, jedes Gefühl von Gott bereitet wurde, gemacht wurde, erschaffen wurde. David stellt fest, er hat mich gewollt. Er hat Ja zu mir gesagt. Wie ein Künstler, der vor seinem Kunstwerk steht und eine Vision hat, wie das aussehen soll, so kommt der Schöpfer mit dir und deinem Leben auch ans Ziel. Gott hat einen Plan. In diesem Plan komme ich vor, deswegen lässt er mich nicht einfach laufen. Sogar meine Lebenszeit ist bei ihm aufgeschrieben, Vers 16. David kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, er kann nur noch danken und anbeten. Und anstatt vor Gott davonzulaufen, landet er mitten in seiner Gegenwart, mitten in der Anbetung. Sein Umweg hat ihn letztlich vor das Angesicht Gottes geführt. Und das große Missverständnis, Gott würde ihn einengen, ist allmählich überwunden. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand, lesen wir in Vers 16. Gott hat in seiner Schöpferliebe für jeden Menschen diesen Blick. Wir lesen eventuell zu schnell durch diesen Psalm 139 durch. Wir glauben, dass das Wort Gottes wahr, lebendig ist, relevant für unser Leben, dann auch dieses Psalmlied hier. Wenn du vor Gott davonläufst, wenn du gar nichts mit ihm zu tun haben willst, wenn du Gott aufsuchst und ihm etwas für etwas danken willst, wenn du ihn aufsuchst, um Hilfe zu erfahren, wenn du ihn aufsuchst, um in deiner dunkelsten Stunde deine Not ihm mitzuteilen, wenn du Gott aufsuchst, um ihm dein Leid zu klagen, dann mach dir den Blick dieser Schöpferliebe Gottes bewusst. Gott möchte, dass du zuallererst verstehst, dass er dich liebt. Egal in welcher Verfassung du kommst, egal von welchem Ort du kommst, egal mit welchem Anliegen du vor ihn trittst. Bitte mach dir bewusst, dass du von mir kunstvoll gebildet bist. Auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bist. Meine Werke sind wunderbar. Du warst mir nicht verborgen, als du im Bauch deiner Mutter herangewachsen bist. Meine Augen haben dich gesehen, als du noch ein klumpiger Embryo warst. Da ist zuallererst Gottes Liebe für dich. Zuallererst diese Schöpferliebe Gottes. Und wir wissen im Kontext des Neuen Testaments und im Kontext als neutestamentliche Gemeinde, da bleibt Gottes Wort ja nicht stehen. Kolosser 1, Vers 19 bis 22. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm, Jesus Christus, wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, Es sei auf Erden oder im Himmel, in dem er Frieden machte durch seinen Blick, Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart, feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn du dich durch Jesus Christus versöhnen lassen hast mit Gott, und ich hoffe, das hast du schon getan, dann gilt dir neben dieser Schöpferliebe Gottes auch die Retterliebe von Jesus. Durch das Blut am Kreuz, das Jesus vergossen hat für deine Sünden, bist du gereinigt von allem Bösen. Der Blick der Schöpferliebe Gottes, wie wir sie hier in Psalm 139 sehen, die wird durch Jesus Christus erweitert. Dieser Blick wird nochmal gesprengt durch die allumfassende Retterliebe Gottes. Gott hat dich nicht nur gesehen, bevor du geboren warst, er sieht dich auch jetzt. Und wenn du versöhnt bist mit Gott, schiebt sich ein Filter vor Gottes Blick. Er setzt diese Jesusbrille auf. Wenn Gott dich nun durch Jesus Christus sieht, dann bist du vor sein Angesicht gestellt. Heilig, makellos, untadelig. Alle Wege führen letztlich vor das Angesicht Gottes. Gut für dich, wenn du bereits jetzt dein Leben Jesus hingegeben hast. Und nicht nur profitieren kannst von der Schöpferliebe, sondern auch von der Retterliebe. Lass uns noch die letzten 5 Verse von Psalm 139 gemeinsam lesen. Vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwer verständlich. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie sind deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wie kann ein Mensch wie David, der Gott so erfahren hat und dem gerade so begegnet ist, in der Intimität mit solchen Hassgedanken erfüllt sein? Wie passt diese aggressive Bitte von David zu der Erkenntnis, die er gerade noch gewonnen hat, dass jeder Mensch eine besondere Schöpfung von Gott ist? Kommt da dieser religiöse Fanatismus wieder zum Vorschein und bekommt bei David die Oberhand? Ich glaube nicht. In seinem Erstaunen und Lobpreis will sich David ganz auf die Seite Gottes stellen. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als ganz zu Gott hinzustehen. Gottes Feinde sollen auch seine Feinde sein. Und die Missachtung der Heiligkeit Gottes lässt David nicht kalt. Er weiß offensichtlich irgendwie seine Dankbarkeit gegenüber Gott nicht anders auszudrücken, als diese Hassgedanken zu äußern. Speziell, aber vielleicht legitim. Dass er darin unsicher ist und sich selbst misstraut, zeigt schon auch der Schluss des Psalms. Die Flucht zu Gott hin hat ihn demütig gemacht. Jetzt möchte er, dass Gott erkennt, welche Gedanken er hat, ob sie richtig sind. Jetzt möchte er, dass Gott prüft, ob er sich auf dem richtigen Weg befindet. Sieh, ob ich auf richtigem Weg bin. Ich möchte gern den Sack zubinden. Indem David über sein Leben nachdenkt, fühlt er sich von Gott bis in die tiefsten seines Wesens durchschaut. Und er findet diesen Zustand nicht nur als Schutz, sondern auch einengend. Er möchte am liebsten fliehen, raus aus dieser Situation. Aber alle Möglichkeiten, die er überlegt, die erweisen sich als Illusion, weil kein Mensch einem allgegenwärtigen Gott entkommen kann. Und schließlich besinnt sich David darauf, dass er selbst ein wunderbares Geschöpf ist, dass tatsächlich auch er derjenige ist, den Gott gewollt hat. Und er flieht, indem er Gott dankt, zu ihm hin und findet letztlich doch Trost und Geborgenheit. Und wir im Kontext der neutestamentlichen Gemeinde, für uns muss sich diese Erkenntnis noch um Vielfaches mehr sprengen. Diese Gedanken müssten uns noch zu viel krasseren und aggressiveren Worten und Formulierungen führen. Gottes Blick nicht nur in seiner Schöpferliebe zu haben, sondern auch in der Retterliebe, in dieser umfassenden Retterliebe von Jesus. Jesus, der sich einfach zwischen Gottes Blick und uns stellt. Und wir einfach vor ihn hingestellt werden, als heilig, makellos und untadelig. Wir stehen vor seinem Angesicht. Und er hat uns gesehen, nicht nur als wir noch nicht geboren waren, sondern er sieht uns auch jetzt. Und Psalm 139, der kann uns eine Hilfestellung sein. Gerade dann, wenn wir vielleicht uns Gott nähern wollen und unser Gottesbild an der Stelle ein Stück weit verrutscht ist. Und wir denken, ja, Gottes Allgegenwart und sein Allwissen ist für uns eher einengend und beängstigend. Wenn das dir so geht und das du so erlebst, dann kann es tatsächlich sein, dass dein Gottesbild an der Stelle verrutscht ist. Und Psalm 139 kann dir helfen, das ein Stück weit gerade zu rücken. Es ist, als würde Gott, wenn wir uns ihm zuwenden, als erstes eine Sache mit uns klären wollen. Du, Tobias, kannst gern hier deinen Namen einsetzen. Du, ich sehe dich. Ich habe dich schon gesehen, bevor du geboren warst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich wollte dich so. Ich liebe dich. Und jetzt, wo du dein Leben Jesus hingegeben hast, hat sich mein Blick für dich um ein Vielfaches geweitet. Ja, ich sehe deine Schwächen, dein Versagen, dein Unvermögen, deine Gedanken und Gefühle. Und trotzdem liebe ich dich, weil ich dich durch meinen geliebten Sohn sehe. Bevor wir irgendetwas anderes hier an diesem Tisch miteinander zu klären haben, möchte ich, dass du in der Erkenntnis wächst, dass ich dich zuerst geliebt habe. Zurück auf Start. Zurück zur ersten Liebe. Ich möchte gern mit einer Feststellung von Martin Luther die Predigt schließen. Die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor. Sie erschafft es. Ich möchte gerne beten. Himmlischer Vater, dreieiniger Gott, Ich glaube, es gibt viele von uns, die zu schnell über diese Tatsache hinweggehen, dass deine Liebe zuerst da war, dass du uns schon gesehen hast, als wir noch gar nicht geboren waren, dass du bereits dann schon eine Vision von unserem Leben hattest. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in unsere Herzen einziehst und diese Erkenntnis groß werden lässt. Bevor wir irgendwas anderes mit dir klären wollen, verstehen, glauben können, fühlen können, dass du uns liebst. Ich bitte dich, dass diese Erkenntnis wächst. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du an uns wirkst, dass du Zweifel nimmst, dass du Gedanken, die davon abschweifen, nimmst und stoppst. Ich möchte dich bitten, dass du in unseren Herzen wirkst. Amen.